Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Neuland-Pfarrzellen, ich freue mich, dass ich mit Ihnen in diesem Wochenimpuls das zweite Kapitel des Buches Exodus aufschlagen darf. Voranstellen möchte ich eine Frage, die mich immer wieder umtreibt und die ich ganz gerne Gott einmal persönlich stellen wollte. Gott, warum hast du so gehandelt, wie du gehandelt hast im Laufe der Geschichte? Und ich verbinde damit auch die Überlegung, hätte sich Gott nicht einfacher machen können im Laufe der Geschichte? Hätte er nicht einfach mit Macht und Kraft das tun sollen, was er für richtig hält? Schließlich ist doch Gott Gott. Aber es scheint ein Grundprinzip seines Handelns, dass Gott nie etwas auf eigene Faust unternimmt. Nicht ohne uns und schon gar nicht gegen uns Menschen will dieser Gott mit uns und für uns wirken. Gott setzt immer auf den Einsatz von Menschen, die mit ihm gemeinsame Sache machen, und die hat er auch immer wieder gefunden. Wir werden es im Laufe dieses Kapitels sehen. Das zweite Kapitel von Exodus beginnt in großer Sorge. Waren wir bisher Zeugen der gnadenlosen strategischen Überlegungen des Pharao, begegnen wir jetzt auf einmal Menschen in ihrem notgedrungenen Schicksal, hautnah. Denn die Sorge einer Mutter um ihr neugeborenes Kind geht uns wohl allen nahe. Solange es geht, hält sie ihr Kind in sicherem Schutz verborgen. Aber dann muss sie dem Befehl des Pharao Folge leisten. Sie setzt ihren Sohn im Nil aus. Aber das tut sie nicht ohne Hoffnung. Ein Binsenkästchen, abgedichtet mit Pech und Teer, soll dem kleinen Leben als Arche dienen. Ausgerechnet die Tochter des Pharao entdeckt beim Baden das Kästchen im Schilf. Sie lässt es holen und sieht einen weinenden Säugling, einen Knaben der Hebräer. Sie müsste das Kind in den Nil werfen, wenn es nach dem Befehl ihres Vaters ginge, aber sie bekam Mitleid mit ihm, hören wir, und sie rettet sein Leben. Ein anrührender Augenblick. Mitten in einer Situation der Unmenschlichkeit begegnen wir Menschen mit Herz, auf beiden Seiten. Die Tochter des Pharao wird für dieses kleine Hebräerkind Sorge tragen und es später adoptieren. In dieser Begegnung hat Gott gefunden, was er gesucht hat, mit Menschen, die beherzt handeln. Hätten sie nichts getan, was hätte Gott tun sollen? Was hätte Gott noch tun wollen? Wie so oft in der Bibel entdecken wir, welch positive Kraft aus der Begegnung von Menschen erwächst, die guten Willens sind. Das wollen wir an dieser Stelle ganz ausdrücklich festhalten. Natürlich kann man Probleme auch rein statistisch betrachten, auch das Migrationsproblem. Und das Buch Exodus ist ein Buch mit Migrationshintergrund. Man sieht die Zahlen und Fakten und überlegt mit kühlem Kopf und Sachverstand. Aber dadurch bleibt das Herz außen vor und kalt. Politische Entscheidungen am grünen Tisch mögen gut begründet sein, aber sie sind oft nicht menschlich genug. Und darauf kommt es immer an. Im Blick auf die aktuell über 60 Millionen Migranten unserer Tage gilt es sicher immer wieder, die Gesamtsituation in den Blick zu nehmen. Aber dabei muss stets mitbedacht werden, dass politische Entscheidungen immer ganz konkrete Menschen treffen, mit ihrer Geschichte, ihren Sorgen und Nöten und ihren Hoffnungen. Hinter abstrakten Zahlen begegnen uns, wenn wir nur genau hinsehen, 60 Millionen Einzelschicksale. Und jedes Schicksal eines Menschen verdient menschliche Zuwendung. Und ob man dann noch rein sachlich bleiben und rechtlich anordnen kann, wenn man einem Flüchtling in die Augen schaut und der beginnt, von seinem Schicksal zu erzählen? Alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber einmal. Ein wahres Wort. In der Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt, geht es nie um Zahlen und Fakten. Es geht Gott immer um den einzelnen Menschen und sein persönliches Schicksal. Diese Sorge dürfen wir uns mit ihm zu eigen machen und dann beherzt handeln. Mose hat also überleben dürfen, Gott und dem Menschen sei Dank. Und er wächst heran. Er wird von der Tochter des Pharao adoptiert, darum erhält er auch einen ägyptischen Namen, Mose. Diesen Namen haben wir uns über die Jahrtausende gut gemerkt. Mose ist uns geläufig. Namen sind eben nicht Schall und Rauch, ganz im Gegenteil. Oft wohnt ihnen eine tiefe Bedeutung inne. Es gilt im Besonderen für biblische Namen. Allein der Name Jesus, Jahwe rettet, ist eine göttliche Offenbarung. Und Mose? Der Name Mose leitet sich ab von dem ägyptischen Wort für gebären und ist eine Kurzform. Im Namen Tutmoses findet sich eine Langform, die man in etwa so übersetzen könnte: Der Gott Tut hat geboren. Exodus 2, Vers 10 erinnert damit an den ägyptischen Ursprung des Namens. In der späteren alttestamentlichen Überlieferung hat man den Namen dann aber mit dem ganz ähnlich klingenden hebräischen Wort für Herausziehen in Verbindung gebracht. Und man hat damit ein Andenken bewahrt an die Errettung dieses Mose. Mose übersetzt die Einheitsübersetzung darum mit den Worten der Tochter Pharaos: Denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Diese doppelte Bedeutung seines Namens offenbart im Blick auf Mose damit ein Zweifaches: Seine ägyptische Erziehung einerseits und seine tiefe Verwobenheit mit der Errettung seines Volkes, die ihm zu Beginn so wunderbar selbst zuteil wurde. Seine herausgehobene Ausbildung am Hof des Pharao empfiehlt Mose gewiss für Höheres. Erinnern wir uns nur an die Karriere, die vor ihm Josef gemacht hatte. Aber es sollte anders kommen. In einem Augenblick vergisst Mose sich selbst und wird zum Totschläger. Das sehen selbst die eigenen Volksgenossen so. Seine verheißungsvolle Zukunft ist mit einem Mal vorbei. Was ihm jetzt bleibt, ist nur noch die Flucht. Mose wird zu einem verfolgten Flüchtling. Es ist schon atemberaubend, welche Dramatik uns in einem einzigen Kapitel dieses Buches entgegenschlägt. Und zugleich stellt sich hier die Frage, die die Heilsgeschichte der Bibel immer wieder aufwirft: Ist es nicht verwunderlich, auf welche Menschen Gott setzt, mit wem er immer wieder Neues anfangen will? Gehen wir die Berufungsgeschichten durch und beginnen wir bei Abraham, dem Stammvater Israels, dem in hohem biblischem Alter noch reicher Nachwuchs verheißen wird. Und was die Propheten anbelangt, war Jeremia nach eigenem Bekunden nicht noch viel zu jung und nicht redebegabt? Und wen hat Jesus eigentlich zu seinen Jüngern berufen? Wir hätten wohl keinen der 12 genommen. Paulus, der zunächst ein erbitterter Verfolger der Christen war, gibt einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis. Hatte der Herr nicht zu ihm gesagt: Es genügt dir meine Gnade, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet? Die Starken wollen es doch oft genug alleine schaffen. Gott aber sucht keine Macher. Er braucht Menschen, die ihn brauchen und eines mitbringen: Vorschuss an Gott vertrauen. Und wir sind wieder bei dem angekommen, was uns anfangs bewegt hat und was für Gott offenbar so wichtig ist: eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns Menschen. Wir Menschen sind auf Gott angewiesen und Gott will angewiesen sein auf uns. Das nimmt uns das Recht zu billigen Ausreden. Das kann ich nicht, dafür gibt's doch andere. Mag sein, aber es gibt auch uns. Und auf jeden von uns kommt es Gott an. Gott will auch heute wirken, und zwar mit uns zusammen. Das mag manch als Zumutung empfinden, aber ist es nicht derselbe Gott, der auch Mut macht? Freilich muss Gott am Guten im Menschen ansetzen können. Und das kann er bei Mose auch. Denn in Midian, auf transjordanischem Gebiet, begegnet wir ihm wieder mitten in der Fremde. An einer Wasserstelle verteidigt er die wehrlosen Töchter des Priesters Reguel. Das zeugt von Mut und Entschlossenheit. Der Priester sieht das Gute in Mose und gibt ihm eine seiner Töchter zur Frau. Durchaus ungewöhnlich, diese völkerverbindende Hochzeit. Und auch das gemeinsame Kind verbindet. Da wächst etwas zusammen von Mensch zu Mensch. Darum kann Mose auch sagen: Gast bin ich im fremden Land, eben nicht Fremder. Wieder begegnen wir einer Willkommenskultur. Und wieder zeigt sich, dass die Brücken zwischen den Völkern und Nationen am besten von Mensch zu Mensch geschlagen werden. In Ägypten ist der Pharao unterdessen gestorben, die Last aber ist geblieben. Alles spielt sich weiterhin auf der großen politischen Bühne ab. Nichts ist besser geworden, im Gegenteil. Und was sagt Gott dazu? Der Hilferuf erreicht ihn, der bislang zu schweigen schien. Gott wird in den letzten 3 Versen immer und immer wieder genannt. Und Gott hörte das Stöhnen der Israeliten und er gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Das Ende des 2. Kapitels Exodus ist der Anfang des Eintretens Gottes, der seinen Bund eben doch nicht vergessen hat. Pharao, der Gottkönig, wollte die Verheißung von Fruchtbarkeit und die Freiheit im gelobten Land zunichte machen. Doch Gott lässt sich seine Verheißungen nicht nehmen. Er ist Gott, sonst niemand. In Ägypten dienen die Menschen dem Pharao. Das auserwählte Volk aber soll in Freiheit gebracht werden, um ihm, seinem Gott, allein zu dienen. Freilich, Mose muss für diesen Plan noch gewonnen werden. Liebe Brüder und Schwestern, im Laufe des 2. Kapitels von Exodus sind wir Menschen begegnet und zugleich viel Mitmenschlichkeit. Unterschätzen wir nie, wie viel Menschlichkeit bewirken kann. Darum 3 kurze Worte über die Tochter des Pharao, die sich gut eignen können, mitgenommen zu werden als Wort des Lebens für die Woche. Sie bekam Mitleid. Ich möchte 2 Fragen mitgeben für einen möglichen Austausch. Es ist ja immer wieder erhellend, die Mittel und Wege zu bedenken, die Gottes Handeln bestimmen. Noch bevor Gott eingreift, darum also die Frage an uns: Was hätten wir an seiner Stelle unternommen, um ein ganzes Volk zu befreien? Und eine 2. persönliche Frage: Können wir uns Erfahrungen mitteilen, in denen eigene Schwäche zu einer Quelle neuer Kraft geworden ist? Ich wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf Ihres Treffens und mit Gottes Segen viel Gutes gelingen. Ihr Pfarrer Ulrich Lindl.